Deutschlandfunk Kultur Literatur.
Die Liebesgedichte, die geben sich nicht immer gleich so zu erkennen als Liebesgedicht. Die treten in vielfältiger Gestalt auf.
Wir haben natürlich aber auch eine sehr starke Liebeslyrik im Bereich des Songs, im Bereich des Pops.
Das Liebesgedicht spricht oft von einem Mangel. Es ist ganz selten so, dass man in einem beruhigten, seligen Zustand ein gültiges Liebesgedicht schreibt. Das gibt es. Das ist natürlich die ganz hohe Kunst.
Und heute doch sehr viel mehr das Explizite im Vordergrund steht. Ich will dich.
Auf alles gefasst sein. Liebesgedichte heute. Ein Feature von Matthias Kussmann.
Das ist ein Blatt, ausgerissen aus einer Zeitschrift 1975. Und dieses Blatt begleitet mich seitdem. Nicht immer so eingerahmt an der Wand hängend, sondern es liegt mal unter Büchern, wird mal vorgezogen, hat Umzüge mitgemacht, hat den Absturz meines Bücherregals mitgemacht und überlebt, hat aber deshalb einige Blessuren. Und was ist das? Mein damaliges Lieblingsliebesgedicht von Pablo Neruda, Liebe. Dich so viele Tage, ach, so viele Tage so sicher und so nah zu sehen. Wie vergelte ich's? Womit bezahle ich's? Ich habe es heute gesucht, gefunden und es hatte noch einen Ausriss mehr. Ich muss also manche Worte schon erfinden, richtig erfinden oder erinnern. Und ich stelle fest, das ist immer noch mein Lieblingsliebesgedicht. Dazwischen liegen aber Jahrzehnte von Liebeserfahrung.
Die Schriftstellerin Angela Kraus lebt in Leipzig, unweit des Zentrums. Ihre Dachgeschosswohnung in einem stattlichen Altbau liegt ruhig zum Garten. Ein milder Abend im Mai, die Balkontür steht offen. Wir treffen uns, um über Liebesgedichte zu sprechen.
Wenn die Frage so steht, was ist überhaupt ein Liebesgedicht, dann steckt für mich die Aufforderung drin, dass die Liebe möglichst in ihrer ganzen Breite und Ausdrucksbreite erfasst wird. Und die ist eben beileibe nicht immer Glück, Liebreiz, Anbetung, hoher Wellenschlag und auch nicht immer zu Tode betrübt.
Auch die Erfahrung von Natur, Kunst oder Architektur kann zu einem Liebesgedicht führen.
Man merkt es ja auch daran, welchen Impuls die Begegnung zum Beispiel mit Natur oder mit besonderen Räumen, das sind oft sakrale Räume, denn die wussten ja, was sie bauen. Welchen Impuls das gibt, welchen starken Lebensimpuls, Lebensfreudeimpuls, das sind ja ganz eindeutige Zeichen. Ich weiß gar nicht warum, vielleicht weil das Göttliche uns so fern ist, sind wir da etwas eng geworden, was den Begriff Liebe angeht.
Viele der frühesten Liebesgedichte lobten Gott oder die Götter.
Alles Preisen von Schönheit, wo auch immer sie auftritt, sind Liebesgedichte und sind letztlich ja auch Gottesbezug, wie man es auch immer nennen will, da sie alles meinen. Wenn ich Leben in allem sehe.
Angela Kraus, in Chemnitz geboren, wurde mit Romanen und Erzählungen bekannt. 2009 kam ihr erster Gedichtband heraus, Ich muss mein Herz üben. 6 Jahre später der Band Die Wiege. Kleine Familienfotos, die ihr Vater in den 50er Jahren aufnahm, führten zu Gedichten über ihre Herkunft, Familie und Kindheit. Es sei ihr Liebesbuch an sich, sagt sie.
Mein kleiner Bruder, mein ältester Gefährte, der den Tisch mit Decken verhängte, wenn sich Besuch angekündigt hatte. Mein Brüderlein im Versteck, wollte es erlöst werden? Trinke nicht, Brüderlein. Der Besuch rührte in den Tassen, auf dem Grund ein Läuten, unten sog jemand Luft ein, ein Tierjunges, das Witterung aufnimmt. Ich habe ihn nie gefragt, ließ er einen Spalt, durch den er uns beobachtete? Und warum er dort war und nicht ich. Ich frage ihn nicht, meinen Blutsbruder, der uneinsehbaren Ebene hinter uns, nahe den ewigen Jagdgründen, aus denen wir aufgebrochen sind. Bis an unser Lebensende müssen wir einander keine Fragen stellen. Als haben wir im Dunkel unseres Lebensanfangs einander alles gesagt.
2004 erhielt die Autorin die renommierte Frankfurter Poetikdozentur. Als sie an den Vorlesungen arbeitete, notierte sie fast unbewusst einen Satz, der sie irritierte.
Der Satz heißt: Immer wenn mir ein lebendiger Mensch gegenübertritt, vergesse ich alles, was ich gelernt habe. Das stand da plötzlich und ich wusste im selben Moment, dass das meine Wahrheit an sich ist oder in der sich mein Wesen am klarsten ausdrückt. Deshalb war ich auch über den Satz erschrocken, weil darin eine große Schutzlosigkeit liegt, wenn einem diese Haltung, ohne dass man es steuert, so überfällt. Aber ich habe dann auch gemerkt, dass das gewissermaßen ein Maßstab ist für die Ausgangssituation, wenn man ein Gedicht schreiben will. Eigentlich ist dieser Satz, ich würde ihn fast als Gedicht bezeichnen, schon ein Liebesgedicht. Denn was könnte man einem anderen Schöneres sagen als: Bei deinem Anblick vergesse ich alles, was ich gelernt habe.
Sieht man genau hin, sind die Gedichte von Angela Kraus fast alle Liebesgedichte.
Ich glaube, ich kann gar nicht anders.
Die deutschsprachige Liebeslyrik beginnt im Mittelalter und schon dort gibt es eine sehr, sehr lebendige Liebeslyrik. Wenn man etwa an Walter von der Vogelweide denkt, gibt es einmal Gedichte, wo der Mann der Frau unterlegen ist und diese Frau sehr anbetet, sich intensiv um sie bemüht. Aber auch ganz freie Formen der Liebe, die dann in der Natur stattfinden, wo beschrieben wird, wie ein Liebespaar im Gras unter einem Baum gelegen hat und was da dort noch zu sehen ist. Eine weitere dann sehr wichtige Phase ist die Barocklyrik. Die ist besonders deshalb interessant, man würde es vielleicht gar nicht vermuten, weil dort erotische Liebe eine große Rolle spielt. Da wird also auch das Körperliche doch erstaunlich freizügig herausgestellt. Hoffmanns Waldau zum Beispiel ist ein Autor, von dem es ganz, kann man schon sagen, so prickelnde Liebeslyrik auch gibt.
Dirk von Petersdorf lehrt neuere deutsche Literatur an der Universität Jena.
Unsere, glaube ich, bis in die Gegenwart hinein eigentlich noch gültigen Vorstellungen von Liebe, die bilden sich im 18. Jahrhundert heraus, seit dem Sturm und Drang, seit der Klassik und Romantik. Da wird die Idee formuliert in Gedichten, auch in Romanen wie dem Werther, dass es zwei Menschen gibt, die füreinander bestimmt sind, die sich suchen und finden müssen, die dann eine intensive geistige und körperliche Gemeinsamkeit haben. Das ist sehr wichtig, diese Verbindung von seelischer und körperlicher Übereinstimmung und dass das eine im Idealfall dann dauerhafte Liebe sein soll, die den Menschen auch ihr Selbstverständnis herstellt. Also was man ist, das hängt davon ab, dass man ein Du gefunden hat und dass man ein Du liebt.
Dirk von Petersdorf ist nicht nur Germanist, sondern auch Lyriker. Bislang erschienen 5 Gedichtbände. In den 80er Jahren in Norddeutschland aufgewachsen, schreibt er immer wieder über eine Generation, die in relativem Wohlstand groß wurde, beeinflusst von Phänomenen der Popkultur. Die Gedichte des Germanistikprofessors sind alles andere als verkopft und theoriebeladen. Sie sind oft leicht und liedhaft, erinnern an Songtexte.
Liebesanfang. Die Sonne auf dem grünen Teppich, die weißen Flügelfenster offen, der Sommer lang wie ihre Beine und abgeschaltet war das Hoffen. Denn überall nur Gegenwart, die Wände aber viel zu dünn, die Vögel schrien froh im Hof und Liebe war der Liebe Sinn. Ich war den ganzen Tag gespannt, so wie ein guter, glatter Bauch. Bis Hamburg kamen die Zikaden und ferngesteuert war ich auch. Von Freiheit leider keine Spur. Gib Urlaub mir von deinem Leib, hab ich gefleht wie starke Ritter und sagte dann wie sie, ich bleib. Dein helles Haar war weit zu sehen und manche fragten, ist das echt? Was man bei Engeln niemals fragt, sie landen und sie haben recht. Wir mussten schon beim Frühstück lachen, wir strichen dann die Wände an und kochten einen Eimer Pudding. Zum Leben sagte ich, ich kann. Ich weiß es doch, dein Shirt war grün und blau mit irgendwelchen Ranken, Lianen auch, das war die Welt, in der wir sommertief versanken.
Bei manchen zeitgenössischen Lyrikern ist der Reim, der jahrhundertelang die Dichtung prägte, verpönt. In einer Zeit, die komplett aus den Fugen sei, sagen sie, spiegle er eine Harmonie vor, die es schon lange nicht mehr gäbe.
Man muss immer wieder beweisen, dass es gute, interessante Reime sind, das ist so. Aber ansonsten ist es natürlich ein sehr, sehr großes Klangpotenzial, was der Reim hat. Und darauf zu verzichten, die Gründe sehe ich nicht so stark. Und wir haben natürlich aber auch eine sehr starke Liebeslyrik im Bereich des Songs, im Bereich des Pops. Und gerade da wird in der Gegenwart wieder ganz stark auf Reime zurückgegriffen. Also für Hip-Hop und Rap ist der Reim ja auch wieder was ganz Selbstverständliches. Auch viele, auch interessante, avancierte deutsche Popbands wie Tokotronic, die arbeiten auch ohne weiteres mit dem Reim. Ich glaube, dass da also wieder ein Bann gebrochen ist, dass man sagt, wir können den Reim benutzen, wir müssen ihn nicht benutzen, das können wir je nach Gelegenheit entscheiden.
Bei Tokotronic oder der Band Wir sind Helden gäbe es Texte, die er tatsächlich literarisch finde, sagt Dirk von Petersdorf. Und der Text des Songs Weg, der Fantastischen Vier, sei durchaus ein zeitgenössisches Liebesgedicht.
Hey, heute ist wieder einer der verdammten Tage, die ich kaum ertrage und mich ständig selber frage, warum mich all diese Gefühle plagen, die ich nicht kannte oder nur vom Hören sagen, denn bisher rannte ich durch meine Welt und war der König. Doch alles, was mir gefällt, ist mir jetzt zu wenig. Alles, was mich kickte, von dem ich nie genug kriegte, lass ich lieber sein, denn ich fühl mich allein.
Fühlst dich nicht nur allein, Mann, du bist es. Drum lass das Gejammer sein, denn so ist es nun mal auf dieser Welt. Auch wenn's dir nicht gefällt, schaust du deinen eigenen Film und bist dein eigener Held.
Ja, Mann, irgendwie hast du ja recht und trotzdem geht's mir schlecht. Echt beschissen, denn ich möchte mal wissen, welcher Film auf dieser Welt einen Oscar erhält, in dem die weibliche Hauptrolle fehlt, denn sie ist weg, weg. Und ich bin wieder allein, allein. Sie ist weg, weg. Davor war schöner, allein zu sein, jetzt ist sie weg, weg. Und ich bin wieder allein, allein. Sie ist weg, weg.
Und dann natürlich der Zweifel an der Liebe, der ja das gesamte Liebesgeschehen immer begleitet, der Schatten, der dunkle Schatten. Du liebst mich eigentlich nämlich überhaupt nicht und du liebst einen anderen und du hast unser Verhältnis verraten und so weiter.
Michael Krüger prägt den deutschen Literaturbetrieb seit Jahrzehnten. Er war fast 30 Jahre Leiter des Hansa Verlags und gab die legendäre Literaturzeitschrift Akzente heraus. In keinem anderen deutschen Verlag erschienen Werke so vieler Nobelpreisträger, vom Erzähler und Dramatiker Elias Canetti bis zum russischen Lyriker Josef Brodsky. Und da Michael Krüger selbst Romancier und Lyriker ist, riet ihm Brodsky, ebenfalls Liebesgedichte zu schreiben.
Das hat mir Brodsky beigebracht, dass er sagt, man muss über diese Dinge sprechen, sonst kommen die Romanciers und nehmen das einem alles weg. Die sind mittlerweile so offen, dass sie über alles reden können, aber wir müssen sozusagen das Sublime an der Liebe retten. Und das kann man nur durch die Poesie und nicht durch dicke Romane.
Allerdings hat ihm Brodsky auch eine andere Einsicht hinterlassen.
90% der Liebesgedichte sind nach dem Liebesakt geschrieben worden. Und wenn die Sache immer gut geht, dann werden auch die Gedichte ordentlich. Aber das geht natürlich immer nicht gut. Es geht ja nicht nur um die Liebe zwischen Mann und Frau oder Frau und Frau und Mann, es gibt nicht nur die erotische Anziehung, die besprochen wird, oder das Schmachten oder der Verlust der Liebe oder wie Minne sang, die Vergeblichkeit, sondern es gibt natürlich 100 verschiedene Möglichkeiten, seine Liebe auch zu etwas auszudrücken. Und der Impuls, etwas zu schreiben, ist in 60-70% der Fälle etwas zu rühmen. Erst sehr, sehr viel später kam das Schmähgedicht und die herabsetzende Äußerung über die Liebe. Aber der Grundtenor lautet doch, wir müssen etwas rühmen. Und das Rühmen gehört zur Liebe dazu.
Michael Krüger hat ein knappes Dutzend eigene Gedichtbände veröffentlicht. Doch obwohl er ein großer Kenner der Geschichte der Liebeslyrik ist, hat er selbst kaum Liebesgedichte geschrieben.
Ich gehöre zu denen, die sich da eher schämen. Es gibt andere Autoren, die haben das ganz explizit ausgesprochen. Die sind besser dran, die haben ein anderes Verhältnis zu sich, zum Körper, zum anderen. Ich habe das immer so verschlüsselt, dass ich es selber kaum mehr entschlüsseln konnte.
In dem Buch Diderots Katze, das 1978 erschien, gibt es aber einen Zyklus mit Liebesgedichten. 4 Stück immerhin. Damals war Krüger Mitte 30.
Ja, ich habe sie da, aber ich will nicht alle lesen. Aber ich lese eins, das heißt Liebesgedicht 3 und ist aus dem Band Diderots Katze. Wir sehen uns das Treppenhaus hinuntergehen. Du zählst die Geraden, ich die anderen Stufen. Nach Wachs riecht's hier, leicht geht es sich nach unten. Der Tee wird schal, die Öfen kühlen aus. Die Leere hier zieht an, das Licht verlöscht mit einem dumpfen Plopp, geht wieder an. Die letzte Schicht der Fremdheit ist wie weggeblasen. Die Spur des Denkens führt geradenwegs ins Herz. Im Freien wächst der Seele ein Gefieder und aus der Traum der Kopf, er hat uns wieder.
Ein zweites Gedicht will Michael Krüger nicht preisgeben.
Nein, nein, ich bin zu schamig, um diese Sachen alle zu verraten. Gut, eins noch. Das Liebesgedicht 4, Sonntag. War das dein Wunsch, dass ich hier blöde sitze und nicht herauskomme aus der schlechten Luft des Sonntags? Ich habe schon begonnen, nichts zu sagen. Das Schweigen hält sich krampfhaft beide Ohren zu und sieht als Stummfilm, wie die Tränen rücksichtslos aus alten Briefen klatschen. Wenn das dein Wunsch war, so ist er erfüllt. Das Wetter sieht mit Rührung zu, wie sich die Füße durcheinander mischen und lässt es regnen, wie es sich gehört, am Ende.
Das, was ich auch über ein gutes Gedicht sagen würde, würde ich auch über ein Liebesgedicht sagen, es braucht einen inneren Gegenstand. Damit ist nicht unbedingt gemeint, dass es ein Gegenüber braucht, einen Menschen oder ein Tier oder einen konkreten Baum, den man besingt. Es geht ja beim Liebesgedicht erstmal überhaupt um ein liebendes Verhältnis zur Weltansicht. Also ich glaube zum Beispiel, dass der Grund, warum wir bleiben auf dieser Welt, wenn man so möchte, ein liebendes Verhältnis ist, dass wir zu unserer Existenz haben, die wir vor allem annehmen in der Liebe zu einem anderen.
Nadja Küchenmeister ist eine der erfolgreichsten jungen deutschsprachigen Lyrikerinnen. Für ihre 2 Gedichtbände Alle Lichter und Unter dem Wacholder erhielt sie eine Reihe von Literaturpreisen.
Ich bin ja auch Leserin von Liebesgedichten, ich bin ja nicht nur Schreibende. Und es gibt manchmal das seltsame Phänomen, dass ich Dichter, die ich eigentlich gar nicht so sehr schätze, für ein Gedicht ganz besonders liebe oder für eine Wendung innerhalb ihrer Gedichte besonders liebe. Und dass diese Stellen, und das ist bei Liebesgedichten viel stärker als bei anderen Gedichten, mir nachgehen, als würde ich über die Gedichte meiner Lieblingsdichter nachdenken, was nicht der Fall ist. Und daran erkenne ich auch, dass sozusagen die Liebe etwas Entfesselndes hat und aus einem vielleicht nur mittelmäßigen Dichter auch mal einen herausragenden Dichter machen kann.
Nadja Küchenmeister ist in Berlin geboren und lebt bis heute dort. Sie kann sich keinen anderen Ort vorstellen. Allerdings ist sie viel unterwegs. Derzeit lehrt sie am Leipziger Literaturinstitut und ist Stipendiatin im Internationalen Künstlerhaus Bamberg.
Das Liebesgedicht spricht oft von einem Mangel. Es ist ganz selten so, dass man in einem beruhigten, seligen Zustand ein gültiges Liebesgedicht schreibt. Das gibt es. Das ist natürlich die ganz hohe Kunst. Aber eigentlich spricht das Liebesgedicht ja oft von dem Fehlenden. Es spricht vom Vermissen. Überhaupt schließt ja das Liebesdrama in uns noch ganz andere Gefühle auf. Und das ist das, was mich am Liebesgedicht unglaublich interessiert. Es muss im Liebesgedicht nicht um nur die eine Person gehen, die zum Beispiel vermisst wird. Plötzlich wird auch alles andere im Leben vermisst, weil die eine Person nicht da ist, weil der Gegenstand der Begierde einem entzogen ist, ist einem auch die ganze andere Welt entzogen. Und da wird es für mich wirklich interessant, wenn man also spürt, dass die Liebe der Schlüssel für alle anderen Bereiche des eigenen Lebens ist.
Die junge Lyrikerin wurde schon als neue Ingeborg Bachmann bezeichnet, was natürlich eine Ehre ist. Ingeborg Bachmann gilt weithin als eine der größten deutschsprachigen Autorinnen nach 1945. Nur Nadja Küchenmeister sieht das anders.
Das ist jetzt eine steile These, aber ich halte zum Beispiel Ingeborg Bachmann nicht für die größte Dichterin. Aber das Gedicht von ihr, Erklär mir Liebe, ist eins der absolut schönsten Liebesgedichte, die ich kenne. Und die Schlusspassage aus dem Gedicht geht mir ganz oft nach. Und insofern hat die Liebe im Gedicht da schon eine große Kraft. Erklär mir, Liebe, was ich nicht erklären kann.
Sollte ich die kurze, schauerliche Zeit nur mit Gedanken Umgang haben und allein nichts Liebes kennen und nichts Liebes tun, muss einer denken, wird er nicht vermisst. Du sagst, es zählt ein anderer Geist auf ihn.
Erklär mir nichts. Ich sehe den Salamander durch jedes Feuer gehen. Kein Schauer jagt ihn und es schmerzt ihn nichts.
Doch was macht eigentlich ein Gedicht zum Gedicht, zum Liebesgedicht? Nur so viel ist klar. So klar ist das nicht.
Ich glaube, es ist eine bestimmte Atmosphäre, die ein Liebesgedicht schafft. Es muss gar nicht unbedingt wirklich so ganz explizit um Liebe gehen, aber es ist so eine Berührung da, es ist eine Energie, etwas, was von einem auf den anderen Menschen übergeht, was das Gedicht versucht mit seinen Mitteln zu fassen, so eine Spannung oder auch eine Harmonie, aber dass dort irgendwie zwei Größen im Spiel sind und die in einer Weise voneinander angezogen sind. Ich glaube, dann ist es ein Liebesgedicht.
Ein Liebesgedicht kann eine Anrufung sein, eine Beschwörung, ein Erinnern. Es kann ein Gegenüber haben, aber auch die Abwesenheit dieses Gegenübers kann das entscheidendste Moment eines Liebesgedichts sein. Es hat mit Innigkeit genauso viel zu tun wie mit Kälte. Die Blumen des Bösen. Nur ein Schneerest, der noch leuchtet. Die Reihe Laternen kann nicht erhellen, was unter den Füßen an Boden verschwimmt. Wir sind erschöpft und kaum zu sehen und hängen einander am Arm, stumm verzagt. Es führen wohl Wege von hier in die Irre. Wir hören davon. Wir fragen nicht nach. So schmilzt auch die Wolke im nächtlichen Himmel. Und was wir uns sagen, da blüht schon der Tag.
Also es gibt aus der jüngeren Zeit die Gedichte von Celan, die ja alle, wenn man so will, ein Schrei nach Nähe und Liebe sind, die er selber eben in seinen vielen Liebesgeschichten nicht durchsetzen konnte. Das heißt, da ist das Gedicht eine Kompensation. Es ist also nicht der Gruß an die Geliebte, ich habe dich immer noch lieb, aus den und den Gründen. Aus den meisten dieser Gedichte kommt eine tiefe Verzweiflung, ein Schrei nach Nähe, der nur über das Gedicht funktioniert.
Im engeren Sinne sagen wir immer sicher, Liebesgedichte sind Gedichte, die zwischen einem Ich und Du spielen. Aber ich kann mir vorstellen, den Liebesbegriff auch auszuweiten. Es ist irgendwie so ein Grundgefühl, das man manchmal hat, dass man sagt, ich bin in einer Stimmung, die kann ich Liebe nennen, ohne dass sie sich auf irgendeinen konkreten Menschen oder ein Objekt richtet.
Es gibt sehr schöne Gedichte, zum Beispiel auch auf den Tod von Tieren. Oder es gibt von Eichendorff auf meines Kindes Tod. Und in gewisser Weise sind auch das für mich Liebesgedichte. Zwar geht es nicht um die Liebe zu einer Frau, aber es geht um das Gefühl, die Liebe zu verlieren und das liebende Verhältnis, was man auch zu sich und der Welt hatte, durchtrennt zu sehen. Und das sind für mich auch vielleicht nicht klassisch verstandene Liebesgedichte, aber sie sprechen eben davon, dass das, was uns im Leben aufrecht hält, uns verloren geht und dass wir genau auf der Suche immer danach sind.
Die vielleicht sogar eher wenigsten Liebesgedichte beschreiben ja reine Momente des Glücks, die gibt es auch. Aber natürlich bei vielen sind Fragen und Zweifel, Zerwürfnisse, Spannung, sehr oft die Trauer. Sehr oft ist es eine melancholische Erinnerung an Liebe. Liebe ist gar nichts, was gegenwärtig im Gedicht vorhanden ist, sondern es ist etwas, an das man sich über das Gedicht erinnert. Eigentlich ist sie schon lange verschwunden, aber in dem Gedicht ist sie noch da. Da ist eben dieses tatsächlich schöne Beispiel von Bertolt Brecht, diese Erinnerung an die Marie A., wo er sagt, die Frau ist lange weg, ich weiß gar nicht, was aus der geworden ist, aber wenn ich diese Wolke am Himmel sehe, dann erinnere ich mich, wie wir damals unter der Wolke gelebt haben und Liebe ist so flüchtig wie diese Wolke, die sich schnell wieder auflöst.
Allerdings kann auch eine Abrechnung, etwa mit einer ehemaligen Geliebten, ein Liebesgedicht sein.
Ja, unbedingt. Die Abrechnung ist ja nichts anderes als der Versuch, das eigene Scheitern in irgendeiner Weise zur Sprache zu bringen.
Von Jesenin gibt es auch solche ganz großartigen Hassgedichte eigentlich, in denen sich ja nichts anderes ausdrückt als die Trauer darüber, nicht erhört zu werden. Die Trauer darüber, unerkannt auch zu bleiben. In dem Augenblick, wo man geliebt wird, wird man ja gesehen. Und vielleicht wird man sogar besser gesehen, als man sich bis dahin selbst sehen konnte. Und wenn das einem aber verwehrt bleibt, dann können unglaublich starke Gedichte entstehen. Dafür kann man eigentlich nur dankbar sein. Es ist aber für denjenigen, der es schreibt, natürlich eine Katastrophe. Es gibt auch ein Liebesgedicht von einem Dichter, August von Platen, der ja als sehr süßlicher Dichter auch gilt. Es ist aber unglaublich schön und es fängt an, mein Herz ist zerrissen, du liebst mich nicht, du ließest mich wissen, du liebst mich nicht. Ganz großartiges Gedicht und eins meiner Lieblingsgedichte und unglaublich einfach.
Es geht ja auch im Leben darum, bei den verletzenden Situationen durch diese Oberfläche, die sehr schmerzhaft sein kann, hindurchzuschauen und die Liebe dahinter zu sehen. Ohne die wäre es zu so einer Verletzung wahrscheinlich nie gekommen. Solche Verletzungen können ja nur entstehen und so sehr wehtun, weil die Betroffenen sich bis in die Tiefe kennen und begegnet sind. Insofern, wenn der Mensch sich schon darauf einlässt, muss er auf alles gefasst sein, also auch im Liebesgedicht.
Gedichte entstehen nicht durch Gefühle oder Inspiration, sie werden gemacht, dekretierte Gottfried Benn. Bloß keine Sentimentalität. Aber wie entstehen Liebesgedichte heute?
Meistens relativ schnell. Nicht immer ganz in einem Zug. Doch die Liebesgedichte sind ja auch nicht seitenlang. Jedenfalls sind mit die schönsten Momente. Und da merke ich schon, wenn die große Schrift kommt, mit Bleistift immer, wenn die große Schrift kommt, da gibt es keine verengende Düse mehr. Das sind die Leitungen offen. Und dann liegt das da, meinetwegen mit 4 Zeilen, und bleibt da liegen. Und das kann sein, dass ich ein paar Stunden später die nächsten 2 dazu schreibe. Da gehe ich aber nicht in der Zwischenzeit hier rum oder draußen rum und denke daran. Nein, dieses von Hirnforschern empfohlene Wegschauen, mit etwas anderem beschäftigen und dann wieder hinschauen, so etwa.
Ich glaube jetzt nicht so im ganz strengen Sinne an sowas wie Inspiration, aber man muss zugeben, es gibt dort so etwas, das auf unkontrollierbarem Wege auf einmal, und das glaube ich haben eigentlich fast alle Menschen, dass man plötzlich merkt, jetzt ist die Erinnerung an den Moment der Liebe und an einen Raum oder an einen Klangeindruck oder einen Natureindruck, plötzlich ist es da auf einmal, es war ganz lange weg und jetzt ist es da und dann kann man versuchen, es auszudrücken. Das ist aber nicht zu steuern, das muss man einfach kommen lassen.
Das Liebesgedicht kommt unverhofft und meistens auch in einer Weise, etwas zu lösen, das sich im Leben nicht lösen ließ. Und es beginnt klassischerweise mit einem Vers, der sich entrollt, und ich weiß, wie bei jedem anderen Gedicht, nicht, wohin mich dieser Vers trägt. Aber solange ich meinen Sensor auf diesen inneren Gegenstand gerichtet halte, kann ich mich sozusagen heranschreiben auch an diesen inneren Gegenstand. Und ich nehme mir nicht vor, ein Liebesgedicht zu schreiben. Aber die Bilder, die einen ja, gerade wenn man in diesem wahnhaften Liebeszustand ist, die einen heimsuchen, denen überlasse ich mich. Und meistens finde ich dann schreibend die Form, die ich im Leben nicht finde. Reise zum Mond. Wir fahren weg. Vergessen einfach, was gewesen ist. Auch das polierte Klingelschild? Auch das. Wir pumpen uns die Lungen voll mit Sauerstoff. Wir lassen uns vom hellen Gleißen einer Maisonne verschlingen. Wir gehen schwimmen. Nackt. Wir essen wenig, sprechen nicht. Und was uns aus den Wipfeln der Kastanie anrauscht, erreicht uns unterhalb des Kinns. Wir gleiten in den lauen Frühlingsabend, der seine Wärme nicht entlassen will. Wir träumen wachsam und wir bleiben wach, wenn unsere Träume in den Kehlkopf ziehen. Die Sterne zittern nach in ihrer Fassung. Wir sehen auf dem Mond das Sonnenlicht. Wir werden blind. Wir wissen nicht, ob wir gestorben oder nur unermesslich traurig sind.
Jahrhundertelang gab es Poetiken, die vorgaben, wie Gedichte zu machen seien. Regelmäßige Versmaße und Reime waren Pflicht. Da sich in der Liebe ein Ich auf ein Du reimt, mussten es auch die Verse tun. Der formale Königsweg dafür war das Sonett, etwa in den Liebesgedichten von Petrarca oder Shakespeare. Reim oder Nichtreim war da keine Frage.
Das zeigt aber auch nur, dass natürlich auch das Liebesgedicht sich viele Jahrhunderte an bestimmte Konventionen gehalten hat. Die Liebe war eine kodierte Sache. Man konnte nicht alles aussprechen, sondern man musste es verschlüsseln. Und man konnte nicht direkt sagen, gilt von Petrarca ja doch bis ins 19. Jahrhundert, ich liebe dich und wenn ich an dich denke, dann wird mir ganz anders und so weiter und so fort. Auch die Liebe war unter bestimmten gesellschaftlichen Bedingungen ein Code und den musste man bedienen. Und da war das so nett, ganz offensichtlich, in vielen Ländern, in vielen Kulturen das geeignetste Mittel.
Die Liebe an sich hat ja auch eine Entwicklung durchgemacht. Allein wenn man an die Liebesheirat denkt, die es früher so gar nicht gegeben hat. Und auch die Vorstellung von Monogamie, die Vorstellung davon, wie eine Familie miteinander zu leben hat. All diese Dinge haben ja historische Formen durchlaufen.
Es gibt dann auch schon die freien Verse, die dann sehr impulsiv Liebe darstellen, auch das Zerstörerische und Schwierige von Liebesverhältnissen. Und man kann sagen, im 19. und 20. Jahrhundert steht dann beides nebeneinander. Da gibt es eine große Formvielfalt, in der Liebe dargestellt wird.
Aber je mehr das 20. Jahrhundert sich sozusagen dem Intimen öffnete, je expliziter wurden natürlich auch die Gedichte. Es gibt die sehr expliziten und harschen Liebesgedichte von Brecht, die ja ganz auf die Erotik abzielen und ja, bis ins Obszöne gehen, die aber alle sehr schön sind, weil sie eben ganz unverstellt etwas ausdrücken, was viele Liebende denken, aber sich nicht trauen, öffentlich auszusprechen.
In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts dominierten freie Verse. Auf Reime wurde immer öfter verzichtet, wozu auch die Skepsis gegenüber großen Worten nach dem Nationalsozialismus beitrug. Genau wie die neue Innerlichkeit Anfang der 1970er Jahre. Glotzt nicht so romantisch, hatte Brecht schon früher gefordert. Nur nicht zu schön, zu poetisch werden.
Das Gedicht hat sich einfach von diesen jahrhundertelangen Fesseln der Formen befreit. Ob das zu seinen Gunsten passiert ist oder zu seinem Schaden, das kann man hier nicht diskutieren.
Lyrik ist hervorgegangen aus dem Liedhaften, aus dem Wunsch, sich im Gesang auszudrücken. Und da hat es, finde ich, eher leider im 20. Jahrhundert irgendwann eine Entwicklung gegeben, wo man gesagt hat, ja, das ist jetzt das Leichte, das macht jetzt sozusagen die Popfraktion. Und dann gibt es die ernste und schwergängige Lyrik und die muss sich von allem, was irgendwie nach Heiterkeit und nach Freude an der Form klingen sollte, muss man sich fernhalten. Ich übertreibe jetzt ein bisschen, aber so diese Trennung, die scheint mir jetzt in der Gegenwart gar nicht mehr zwangsläufig zu sein.
Inzwischen gibt es keine poetologischen oder gar ideologischen Vorgaben mehr. Jeder Autor entscheidet nach seinem lyrischen Temperament.
Ich habe die Formen alle gelernt. Ich war ja am Literaturinstitut. Sie interessieren mich beim Schreiben überhaupt nicht. Würde mir nicht in den Sinn kommen. Also würde mich eingeengt fühlen. Ich schreibe jetzt ein Sonett. Das wäre mir noch nie eingefallen. Ich will damit aber diese schöne Form des Schreibens, auch des Herangehens, nicht irgendwie beurteilen. Aber für mich ist sie fremd.
Gras unter dem Rücken und oben nichts als zartblauer Überfluss. Nahrung zum Aufatmen, zum Himmelsschüsseln leeren. Vorrat für bacchantische Tag- und Nachtmähler lebenslang. Zum Schwelgen und Schlürfen für Nüstern und Lungenzungen. Und das vor Mut strotzende Herz. Gesorgt wär für alle und eine unendliche Geschichte.
In einem Aufsatz von Michael Krüger heißt es, die Liebe ist das Leitmotiv der Poesie, ihr unermüdlicher Generator.
Das ist wohl wahr. Eine der wenigen Sätze, die ich nach wie vor unterschreiben würde.
Da steht auch, dass Liebesgedichte mehr über die Geschichte der Liebe sagen als Soziologen, Biologen oder Psychologen.
Zu der Zeit, als die Liebesgedichte erfunden wurden, gab es weder eine Soziologie der Liebe, noch gab es eine Psychologie der Liebe. Es gab eben nur die Literatur. Und die ganzen großen literarischen Verarbeitungen der Liebe bis ins 19. Jahrhundert, bis zu Flaubert und Anna Karenina und so weiter, waren natürlich alles literarische Formen. Das heißt, man benutzte die Literatur, um Ansichten, Folgen und Wirkungen der Liebe darzustellen. Und noch früher als alles gab es natürlich die Poesie der Liebe. Ovid und in der Bibel das Hohelied und so weiter. In allen Kulturen findet man diese Gedichte, diese Spuren. Und eine Geschichte der Liebe ohne die Quellenangabe der Literatur wäre unmöglich.
Ich habe den Eindruck, in letzter Zeit, das ist nochmal eine Steigerung der Aufklärung, sind die Biologen am Zug. Die Biologen erklären uns ja in immer neuen Dokumentationen, was eigentlich biochemisch und so weiter geschieht, wenn wir uns verlieben oder wenn wir auf Dauer lieben und so. Wem nützt das? Außer den Biologen selbst. Denn die Biologen selbst schaffen ja auch ein Gebäude, ein Wissensgebäude, das in sich stimmig sein sollte. Und das ist aber Wissenschaft. Das hat mit der Irrationalität der Liebe und auch vieler anderer Phänomene, ich würde sogar sagen des Lebens, letztlich nichts zu tun. Es ist ein Gerüst, aber das Gerüst sagt überhaupt nichts aus darüber, was wir erleben und wohin uns das treibt und was das mit unseren Lebensläufen eigentlich macht. Nichts. Wenn die sagen, die und die Hormone, Peptide oder was weiß ich, treffen da zusammen und Pheromone, was sagt das eigentlich?
Man kann über Liebe in verschiedener Weise sprechen. Ob Liebeslyrik da jetzt weit Besseres formulieren kann, weiß ich nicht. Und manchmal macht sie es auch produktiv und sagt, ja, wenn wir jetzt doch oft biologisch, materialistisch über Liebe reden, dann kann das auch in das Gedicht eingehen. Ich muss es da ja nicht bestätigen, aber die Redeweise anderer Diskurse über Liebe, die sollte im Gedicht auch Platz haben. Ich würde es nicht unbedingt gegeneinander ausspielen.
Es gibt bei mir Phasen, in denen ich Roland Barthes, Fragmente einer Sprache der Liebe, jedem Liebesgedicht vorziehen würde. Und es gibt andere Phasen, in denen ich die Gedichte von Unika Zürn oder von Christine Lavand als einzige Lesequelle für mich akzeptiere. Natürlich gibt es ein Problem, wenn man über Dinge wie Liebe nur theoretisierend spricht. Aber genauso problematisch ist es, wenn man sich nur von dem Gefühl her nähert. Allerdings muss man vom individuellen Liebesgedicht natürlich immer auch wissen, dass es Ausdruck vielleicht eines akuten Zustandes ist. Aber wenn man soziologisch über die Liebe spricht oder theoretisch, philosophisch, kommt man ja auch zu Erkenntnissen, die tatsächlich etwas über das Phänomen Liebe eigentlich sagen und auch uns weniger individuell machen, als wir manchmal glauben zu sein. Und das finde ich auch einen interessanten Aspekt.
Wenn ich soziologisch, biologisch über Liebe rede, kann ich inhaltlich sehr, sehr differenziert reden. Aber ich habe nicht zusätzlich den Faktor des Rhythmus. Und das ist etwas anderes. Und oft bei Liebesgedichten ist es ja gerade der Rhythmus, dass man sagt, was da steht, ist schön und gut. Aber wie es jetzt gemacht ist, wie es zusammenkomponiert ist und welchen Klang es hat, also das, was dort über die Form vermittelt wird, da ist Lyrik natürlich anderen Redeweisen, was heißt überlegen, aber sie hat eigene Möglichkeiten, ja.
Eine Möglichkeit ist für Dirk von Petersdorf die Ironie, die meist zur mehr oder weniger eleganten Distanzierung genutzt wird. Distanzierung und Liebesgedicht. Widerspricht sich das nicht?
Ich glaube, das geht auf jeden Fall, weil man mit Ironie gerade etwas sagen kann und auch etwas über Liebe sagen kann, was in einem reinen, ungebrochenen Pathos manchmal schwer zu formulieren ist. Ich glaube nicht, dass Ironie da zwingend so einen Abbruch des Gefühls bedeutet, sondern Ironie zum Beispiel so etwas ermöglicht wie uneindeutige Gefühle, Gefühle, die sich widersprechen. Man sagt ja, ich liebe einen Menschen eigentlich noch ganz stark, aber zum Beispiel, wenn wir uns gegenübertreten, dann habe ich auf einmal eine Distanz. Ich weiß nicht genau, genau, wie wir zusammengehören. Und gerade diese Uneindeutigkeit, diese inneren Widersprüche, die ja oft in Liebesbeziehungen eine Rolle spielen, ich glaube, gerade die kann Ironie ausdrücken.
Alter Freund, alte Freundin. Das Leben ging so leicht wie Rennradfahren im weißen Flatterhemd zum Ostseestrand. Als wir noch straff und voller Zukunft waren, rieb ich auf deinen Rücken Creme und Sand. Der Salzgeruch vom Meer, das war die Frühe. Man tat so viele Dinge ohne Grund. Jetzt ist in deinem Lächeln manchmal Mühe. Und bitte kauf dir keinen Schäferhund. Die vollen Lippen waren nur geliehen. Es geht nicht darum, Süße, sich zu halten. In Jahren, die wie Ostseewolken ziehen, sind wir Modelle, die nun sanft veralten. Ich seufze plötzlich auf im Sommerwind. Und du brauchst einen Mann, du willst ein Kind.
Selbst in den politisierten 70er Jahren gab es Autoren, die mit Liebeslyrik Erfolg hatten. Erich Fritz Band mit dem schlichten Titel Liebesgedichte verkaufte sich hunderttausendfach.
Das in einer Zeit, in der die ganzen Rollenverständnisse durcheinander gerieten, ein Band wie der von Erich Fried eine ungeheure Resonanz hatte, das kann man rückblickend sehr gut verstehen. In diesen ganzen Wohngemeinschaftsverhältnissen, die damals existierten, wo es eben angeblich keine Bindung an den anderen, keine Fixierung an den anderen geben sollte, sondern man sich eben frei verhalten und frei wählen sollte oder durfte oder konnte, da kommt plötzlich Erich Fried, der selber ja ein großer Liebender war, und sagt, ihr habt die Liebe eigentlich gar nicht verstanden. Sie ist viel subtiler und geht weit über die Zuschreibungen hinaus, die uns jetzt die moderne Soziologie liefert.
Zu den folgenden, eher unpolitischen innerlichen 80er Jahren passten Liebesgedichte perfekt. Wolf Wondratschek publizierte gleich mehrere Bücher mit Texten zwischen Machismo und Selbstironie. Einige Titel sind heute legendär. Carmen oder Bin ich das Arschloch der 80er Jahre? Und sanfter Das leise Lachen am Ohr eines anderen.
Das war ein Riesenerfolg. Das war damals bei 2001. Da ging ja diese junge damalige Gesellschaft einkaufen in den 2001-Läden. Und da lagen diese großen, schön gedruckten Bände für billig Geld. Und das brachte man eben der Frau mit, deren Herz man erweichen wollte. Und das war eben nicht dieses spießige, ich liebe dich, aber du bist leider unerreichbar oder ich habe mein Examen noch nicht gemacht oder habe keine Stelle und kein Geld und kein Volkswagen. Während der Wolf Wondratschek natürlich auch hart zur Sache gegangen ist. Da wird ja das Begehren thematisiert und es wird nicht mit Worten gegeizt, um dem Begehren einen Ausdruck zu geben.
Wie dem auch sei, Liebesgedichte gleich reihenweise zu publizieren, sieht Nadja Küchenmeister kritisch.
Ich glaube, dass Dichter aus sehr vielen Bereichen schöpfen und dass die Liebe eben einer dieser, wenn auch existenziell entscheidenden Bereiche ist. Und in dem Augenblick, wo man natürlich Liebesgedichte auf Reihe entstehen lässt, wird es auch verdächtig. Es zieht mich auch an, wenn ich lese, da kommt ein Band nur mit Liebesgedichten. Gleichzeitig sehe ich aber auch ein Konzept dahinter. Und Konzept ist genau das, was ich mit der Liebe nicht verbinde.
Schon länger ist kein Autor mehr allein mit Liebesgedichten bekannt geworden. Ein Markt dafür wäre da. Die Bände könnten wie früher im Buchladen neben der Kasse liegen. Was hat sich verändert? Die Liebe? Das Schreiben?
Viele Liebesgeschichten finden heute in verschiedenen Städten statt. Die Kommunikation geht über Skype und andere elektronische Medien. Diese Uridee des anderen, den man mit einem Gedicht, mit einem Lobgedicht, mit einem Anrufungsgedicht erreichen will. Da hat sich ja nun Gott sei Dank zwischen den Menschen nicht allzu viel geändert. Vielleicht sind wir jetzt gerade an dem Punkt, wo sich das wirklich mal ändern wird. dadurch, dass man eben keine Gedichte mehr schreibt an die Geliebte und keine Verse mehr in die Bücher hineintut, sondern sich per SMS austauscht.
In einer SMS wäre noch ein wenig Platz. Aber was, wenn das künftige Liebesgedicht in einen Tweet passen muss? Maximal 140 Zeichen, und zwar im Unicode.
Diese Art, sich in der Umgangssprache ganz verkürzt und fragmentarisch, bewusst fragmentarisch auszudrücken, das wird natürlich Folgen haben. Für die Dichtung auch, ganz bestimmt. Die eine Folge, stelle ich mir vor, wird sein, dass man bestimmte Ausdifferenzierungen im Ausdruck von Gefühl, darum geht es ja beim Liebesgedicht, vielleicht nicht mehr verstehen wird. Für den ausdifferenzierten Ausdruck, Gefühlsausdruck, waren ja nun immer die Dichter zuständig. Und sie sind eigentlich davon ausgegangen, dass sie etwas zum Ausdruck bringen, was im Menschen ausdruckslos, sprachlos sich bewegt. Eigentlich befreit werden möchte durch Ausdruck.
Gute Lyrik beobachtet ja eigentlich immer, was passiert in der Sprache rundherum. Das ist ja keine eigene Sprachwelt, sondern eine, die durchaus sieht, wie reden Menschen in unserer Umwelt. Und jetzt Lyrikerinnen, die jetzt groß werden, werden mit ganz anderen Sprachgewohnheiten groß und das wird sich irgendwann in ihrer Lyrik auch zeigen. Ich wäre daran überhaupt nicht pessimistisch. Das ist einfach nur historischer Wandel. Und die Liebeslyrik hat sich immer durch alle Zeiten hindurch verändert. Sie wird es weiter tun. Also ich glaube zum Beispiel, dass Rap und Hip dass das die Lyrik schon verändert hat und weiter verändern wird.
Ja. Aber was ist eigentlich, wenn wir uns miteinander auf so eine verkürzte und aufs Ja oder Nein, schwarz oder weiß, verengte Weise ausdrücken? Gefällt mir oder gefällt mir nicht? Dann wird nicht mehr gefühlt. Wer versteht dann noch ein Gedicht? Das ist nicht das Schlimmste an der ganzen Sache. Das könnte man überleben. Aber wie werden wir dann leben? Wie werden wir miteinander leben? Wird dann die Dichtung, die Liebesdichtung, so eine Blüte aus einer Kultur sein, die da irgendwo am Horizont langsam verdämmert? Und können wir sie überhaupt noch übersetzen, dekodieren? Können wir sie verstehen? Was haben die Menschen damals gefühlt eigentlich? Bei so einer schwatzhaften Zeit, in der wir uns befinden, in der es praktisch aus allen Ecken und aus allen Lautsprechern schwatzt, wo setzt man da ein Gedicht hin? Wo in diesem Klangraum steht das, klingt das? So ein Gedicht und Liebesgedicht, das steht ja in Resonanz mit allem, was um uns ist, mit allem einfach. Mit den Nachrichten, mit den Werbetexten, mit allen Sparten von Musik und alles, was uns so entgegentönt. Das ist ja in uns. Und das ist auch in uns, wenn wir ein Liebesgedicht lesen, einschließlich der Pornografie. Und das ist ja alles da. Da muss das Gedicht ja stehen, in diesem Kontext. Da bin ich schon sehr neugierig, wie sich das in den nächsten Jahren entwickeln wird.
Sie hörten Auf alles gefasst sein, Liebesgedichte heute, ein Feature von Matthias Kussmann. Den Erzähler sprach Marian Funk. Ton und Technik Johanna Fegert und John Kroll. Regie Ulrich Lampen. Redaktion Stefan Krass. Eine Produktion des Südwestrundfunks 2016.